Podcast von 5 Schulsozialarbeiterinnen als Sprachrohr für alle, die in den Fluren von Schule unterwegs sind. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir dürfen heute in Halle Saale zu Gast sein und Angelika Frenzel von der Stadtmission zur Suchtprävention befragen. Wenn wir einen Blick auf die aktuelle Statistik werfen, ist dies ja eigentlich erschreckender denn je. Folgende Zahlen, die ich euch gleich nennen werde, sind in dem 2. Kinder- und Jugendgesundheitsbericht Sachsen-Anhalt zu finden und sind die Ergebnisse der HBSC-Studie. Diese findet alle 4 Jahre statt, sodass die Ergebnisse aus dem Jahr 2022 sind und Vergleichswerte von 2018 dargelegt werden. Die nächste Studie wird dann in diesem Jahr durchgeführt, sind ja wieder 4 Jahre vorbei. Und befragt wurden damals rund 4.500 SchülerInnen in den Klassenstufen 5, 7 und 9 aus 64 verschiedenen Schulen. In den nächsten Minuten werfe ich mit ein paar wichtigen Zahlen um mich und wer da absolut nicht für Statistiken ist, der skippt einfach weiter. Ich möchte euch die Statistiken bezüglich des Alkoholkonsums, Rauchverhalten und Cannabiskonsums aus dem Jahr 2022 darlegen. Wir werden euch natürlich die Statistik auch entsprechend in den Shownotes verlinken, sodass ihr dann auch nochmal nachlesen könnt. Alkoholkonsum. Der Alkoholkonsum ist nach wie vor mit das beliebteste Suchtmittel. Die Studie ergab, dass rund 36% der Schüler und Schülerinnen mindestens einmal in den letzten 30 Tagen Alkohol konsumiert haben und 15% gaben zudem an, davon mindestens eine Rauscherfahrung gemacht zu haben. Das finde ich ganz schön extrem. Wenn man sich anschaut, geschlechtliche Unterschiede gibt es nur gering. 38% der SchülerInnen waren Mädchen und 34,5% waren Jungen. Der Konsum nimmt mit dem Alter zu. Das zeigt, dass in den 9. Klassen bereits 70% in den letzten 30 Tagen Alkohol konsumiert haben und zudem 33% eine Rauscherfahrung gemacht haben. Wenn man die Zahlen von 2018 vergleicht, dann sieht man eine deutliche Zunahme, denn 2018 gaben rund 27% einen regelmäßigen Alkoholkonsum an und 2022 waren es dann schon 36%. Wenn wir jetzt zu dem Rauchverhalten bezüglich Tabak und E-Zigaretten blicken, dann sehen wir eine steigende Beliebtheit von E-Zigaretten, wobei ja das Risiko für die Gesundheit diesbezüglich noch völlig unbekannt ist. 22% der SchülerInnen gaben an, in den letzten 30 Tagen mindestens einmal geraucht zu haben. Klingt viel, aber wenn man bedenkt, dass das wiederum heißt, dass 78% gar nicht rauchen, finde ich, ist das eigentlich eine gute Zahl. Von den SchülerInnen, die rauchen, rauchen ca. 5% Tabak und rund 7% E-Zigaretten. 10% gaben an, beides zu konsumieren. Es ist immer noch so, dass Tabakrauchen häufiger vorkommt und regelmäßiger als E-Zigaretten. Also die E-Zigaretten, das ergab die Studie, sind häufig so eher diese Party-Variante. Was zeigt, dass SchülerInnen angegeben haben, E-Zigaretten teilweise nur bis zu 9 Tagen im Monat zu rauchen, was sich halt auf die Wochenenden beläuft. Tabakkonsumenten rauchen diese täglich und regelmäßig. Beim Rauchverhalten gibt es kaum Unterschiede bezüglich des Geschlechtes. In den 9. Klassen ist keine Tendenz bezüglich einer Vorliebe zwischen Tabak und E-Zigaretten zu sehen. Tabak rauchen rund 29% und E-Zigaretten rund 30%. In den 5. Klassen ist es ähnlich. Da geben 3% an, Tabak zu rauchen und 3% E-Zigaretten. Und in den 7. Klassen zeigt sich, dass da der Trend eher zum Tabakrauchen geht. Da sind es nämlich 17% und nur 13% rauchen E-Zigaretten. Wenn wir auf die Schulform blicken, dann wird deutlich, dass am Gymnasium am wenigsten geraucht wird. Das macht rund 10% aus. Und Gemeinschaftsschulen und Sekundarschulen liegen da jeweils bei rund 20%. Wenn wir den Vergleich zu 2018 ziehen, dann ist ein signifikanter Anstieg von 12% auf 15,2% zu erkennen. Und ebenfalls gibt es einen signifikanten Anstieg bei der Klassenstufe 5 und Klassenstufe 7 bezüglich des Tabakrauchens. Vergleichswerte für E-Zigaretten liegen nicht vor, da das einfach 2018 noch nicht so im Trend war. Den letzten Blick richten wir auf den Cannabiskonsum. Dieser gilt international als die am häufigsten konsumierte illegale Droge unter Jugendlichen. Und die Studie ergab, dass 11% der Neunklässler in den letzten 30 Tagen Cannabis geraucht haben, was wiederum bedeutet, dass 89% kein Cannabis rauchen. Es gibt kaum geschlechtliche Unterschiede und kaum schulformspezifische Unterschiede, wobei da aktuell die Sekundarschulen nur geringfügig höher liegen. Es ist ein deutlicher Rückgang von 2018 zu 2022 in den 9. Klassen zu sehen. Also 2018 lag die Prozentzahl bei 15,1, 2022 nur noch bei 11,1. Im Vergleich zu dem deutschen Durchschnitt ist der Cannabiskonsum in Sachsen-Anhalt dennoch deutlich erhöht. Und auch der Konsum von E-Zigaretten auf Schulhöfen spielt in Sachsen-Anhalt eine viel größere Rolle als im bundesweiten Durchschnitt. Die Ergebnisse zum Substanzkonsum zeigen also eine deutliche Notwendigkeit von Interventionsmaßnahmen sowie die Relevanz früh ansetzender Präventionsmaßnahmen. Ich kann euch die HBSC-Studie nur wärmstens empfehlen. Neben den Ergebnissen zum Substanzkonsum findet ihr weitere wichtige Studienergebnisse zu Themen wie psychische Gesundheit und Wohlbefinden, Mobbing und Gewalt, Ernährung, Bewegung und Körper, soziales Umfeld und Medien, Schülerleben und Schulkultur, Covid-19-Auswirkungen sowie sexuelle Aktivität und Verhütung. Ein Blick in diese Studie ist meiner Meinung nach ein Muss für alle, die im Rahmen der sozialen Arbeit tätig sind. So, liebe Nancy, viele wichtige Fakten zum Einstieg meinerseits und nun folgen viele wichtige Fragen an unsere Interviewpartnerin deinerseits.
Vielen Dank, Saskia, und auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen, das uns alle betrifft, nämlich der Suchtprävention an Schulen. Wir leben ja in einer Zeit, in der Jugendliche mit vielen Herausforderungen und Einflüssen konfrontiert sind. Und umso wichtiger ist es, frühzeitig über die Gefahren von Suchtmitteln und schädlichem Verhalten aufzuklären. Schulen spielen dabei natürlich eine zentrale Rolle, um junge Menschen zu informieren, zu sensibilisieren und sie vor allem auch zu stärken, verantwortungsbewusste Entscheidungen treffen zu können. Gemeinsam wollen wir heute einen Blick darauf werfen, warum Suchtprävention in der schulischen Arbeit so bedeutend ist, welche Methoden sich bewährt haben und wie LehrerInnen sowie Eltern dazu beitragen können, Jugendliche auf diesem Weg zu begleiten. Wir freuen uns heute auf ein spannendes Gespräch mit vielen interessanten Eindrücken. Und dafür darf ich unsere heutige Gesprächspartnerin, Frau Frenzel, von der Evangelischen Stadtmission Halle-Saale begrüßen und übergebe erst einmal wieder zurück an Saskia.
Hallo Frau Frenzel, schön, dass Sie uns als Interviewpartnerin zur Verfügung stehen. Ich habe für Sie zwei spannende Einstiegsfragen rausgesucht, mit denen wir und unsere ZuhörerInnen Sie besser kennenlernen können. Die erste Frage lautet: Was bedeutet es für Sie, erfolgreich zu sein?
Das ist tatsächlich eine Frage, über die ich mir wenig den Kopf zerbrochen habe bisher. Erfolgreich? Ich denke, wenn ich in meiner Arbeit erfolgreich bin, dann spüre ich daran, dass ich viele Kooperationspartner habe, die in dieselbe Richtung wie wir arbeiten. Und bei den Schülern und Schülerinnen ist es einig, wenn die sich für das Thema interessieren. Wenn wir mit den Themen in die Klassen gehen und welche spannende Nachfragen kommen und da eine rege Diskussion in der Klasse entsteht, dann habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie erfolgreich bin.
Also so eine Art Zufriedenheit, wenn man glücklich aus einem Projekt rausgeht, einem Gespräch oder einem Netzwerktreffen.
Ja, das könnte man sagen. Also das trifft das ziemlich gut. Wenn ich zufrieden bin, also Gefühl. Und ja, das war eine gute Veranstaltung, es war ein guter Tag, wurde, dann denke ich mir, dann war es Erfolg.
Sehr schön. Zweite Frage. Es wird nicht leichter. Was wäre anders, wenn es kein Geld auf der Welt gäbe?
Ich glaube, da wäre vieles anders. Ich glaube, das würde in vielen Bereichen, also das ist jetzt so meine naive Vorstellung, aber ich glaube, dass es in ziemlich vielen Bereichen so einen Stress ausnehmen würde. Vielleicht auch diese große Ungleichheit, die wir überall haben, dass wir uns vermutlich, also es ist wie gesagt Ideal und Wunsch, ne? Aber ich denke, dass wir uns vielleicht auch mehr auf die wesentlichen Fragen und Dinge im Leben konzentrieren können, als darum, wie kann ich mal meine Miete bezahlen, wie kann ich mein neues iPad bezahlen und so weiter. Also Dinge, die sicher heute auch ganz wichtig sind, aber ich glaube, das Leben besteht eigentlich aus ganz anderen.
Und vermutlich auch mehr diesen Unterstützungsfaktor untereinander. Ich kenne das, ich wohne auf dem Dorf und das ist auch noch üblich, dass nicht alles untereinander ausschließlich mit Geld bezahlt wird. So dieses, der Nachbar hilft mir, ohne dafür etwas zu verlangen und irgendwann helfe ich ihm. Ich glaube, das würde einfach irgendwann wieder mehr in den Fokus kommen, wenn es kein Geld mehr gäbe.
Auf alle Fälle, immer. Diese Gemeinschaft, genau, so ist, man sich gegenseitig unterstützt. Und ja, genau.
Also sollte man darüber nachdenken, Geld abzuschaffen und die Gemeinschaft wieder mehr in den Fokus zu setzen. Sehr gut. Dann haben wir Sie jetzt ein Stück weiter kennengelernt, sodass wir nun in das Thema einsteigen können. Nancy übernimmt das Interview.
Vielen Dank, Saskia. Nur noch mal ganz kurz für unsere ZuhörerInnen. Wie lange arbeiten Sie denn in diesem Bereich der Prävention nun schon?
Ich habe 2015 angefangen, in dieser Reizdruckprävention zu arbeiten. Da war ich erstmal 3 Jahre in dem Landschaftsmannsheldschwichart beschäftigt und bin dann 2018 nach Halle gewechselt.
Also doch schon relativ lang. Gut, jetzt steigen wir aber so richtig ein in unser heutiges Thema Suchtprävention an Schulen. Warum ist gerade das so wichtig und welche Ziele werden verfolgt?
Bei Suchtprävention ist es nicht so wichtig, weil wir heute sehr viele Suchtmittel zur Verfügung stehen haben und wir haben relativ wenig Bewusstsein, dass wir unsere Bedürfnisse auch mit anderen Dingen erfüllen können. Das Ziel der Suchtprävention ist eigentlich immer das, dass wir erreichen wollen, dass die Kinder und Jugendlichen möglichst spät in den Konsum einsteigen. Weil der frühe Konsum ist eben der wirklich absolut schädliche und wirkt eben dann auch ziemlich relativ bald und nachhaltig abhängig zu werden. Das ist ein bisschen, das wird ein bisschen anders, je älter der Mensch eben ist, wenn er einsteigt. Sozusagen, das hat was auch mit der Gehirnentwicklung zu tun. Und wir können auch mit der Suchtprävention natürlich nie vermeiden, dass die Menschen Suchtmittel nehmen oder auf süchtig machende Verhaltensweisen ausüben. Trotzdem ist es eben wichtig, den Menschen ins Bewusstsein zu bringen, dass das Dinge sind, die es abhängig machen können und letztendlich dann das ganze Milieu schädigen können, wenn man nicht gut und gesund damit umgeht.
Wie frühzeitig sollte man denn damit anfangen, mit Kindern und Jugendlichen das Thema zu besprechen beziehungsweise daran zu arbeiten?
So früh es geht. Also wir kommen immer mehr dazu, dass wir tatsächlich schon in der Grundschule das machen. Und was das Wichtigste ist, ist eigentlich wirklich, dass wir auch die Eltern erreichen, weil man selbst schon auch in der Kita natürlich, was man, also im Alter der in der Kita dann auch schon einiges bewirken kann. Und da machen wir auch zum Teil Multiplikatoren-Schulungen zu bestimmten Themen natürlich. Und also dass da eben auch schon ganz frühzeitig geguckt werden kann. Es geht ja ganz viel eigentlich darum, die Kinder stark zu machen, sie resilient zu machen und sie zu unterstützen beim gesunden Aufwachsen.
Welche Arten von Sucht werden in der Prävention in Schulen thematisiert?
Ja, wir haben die Themen natürlich, die immer da sind. Das sind die legalen Drogen, das sind vor allen Dingen natürlich Alkohol und Nikotin. Und jetzt in zunehmendem Maße natürlich auch Cannabis. Wir haben aber auch ganz stark zum Beispiel Medien, also das Gaming und Social Media und jetzt auch vielleicht ein bisschen vermehrt den Blick auch Richtung Glücksspiel, weil wir ja auch viele Glücksspielelemente in den Social Media und in Spielen haben und so. Und da haben wir jetzt hier in der Stadtmission wir haben die Schwerpunktberatungsstelle Glücksspielsucht und die Kollegin macht auch Prävention Glücksspiel.
Hat sich das mit dem Thema Cannabis seit der Legalisierung gesteigert? Also ist da eine Tendenz absehbar, dass es noch mehr wird bei den Jugendlichen, die das konsumieren, sodass man es nochmal verstärkt zum Thema machen muss?
Zum Thema muss man es machen, weil sehr viele falsche Ideen über Cannabis einfach im Umlauf sind. Die Zahlen, also ich kann es jetzt, was ich sage, ist immer mehr subjektiv natürlich, ne? Weil wir auch gar nicht in allen Schulen sind hier in Halle, das wird zu viel, aber dann zeige ich es gar nicht. Und ich habe das Gefühl, dass wir mehr Multiplikatoren-Schulungen zum Thema Cannabis machen, was auch notwendig ist. Mein Wunsch ist tatsächlich auch natürlich direkt an die Schüler zu gehen. Das machen wir aber schon seit Jahren auch. Na, also das hat jetzt nicht unbedingt wesentlich zugenommen. Nichtsdestotrotz denke ich, müssen wir das ein bisschen forcieren, weil, wie gesagt, es sind ganz komische Vorstellungen bei den Jugendlichen jetzt unterwegs. dass ja, Cannabis ist ja jetzt legal, das stimmt ja jetzt so nicht. Es ist ja nur eine Teillegalisierung und in dem ersten Paragraphen steht auch, Cannabis ist verboten, außer, und dann kommen die Ausnahmen. Die Ausnahmen sind eben die Erwachsenen ab 18. Und das heißt also, für Kinder und Jugendliche ist das nach wie vor verboten. Und gleichzeitig ist es, wie gesagt, müssen wir einfach auch, ich denke, da mehr die Eltern schulen und informieren über das Gesetz. Also wir machen immer wieder die Erfahrung, dass die Erwachsenen es sind, die nicht wirklich viel Ahnung über das Gesetz, das neue Gesetz haben, also was da wirklich drinsteht, was erlaubt ist und was nicht. Und wir müssen einfach auch dafür sorgen, dass es klar wird, dass Cannabiskonsum in der Phase, wo sich das Gehirn entwickelt, so heißt es, entwickelt sich so ungefähr bis zum 21. Lebensjahr. Es gibt aber darüber noch Bereiche, die sich noch weiterentwickeln. Also es geht noch zum Teil bis Ende der 20er Jahre sozusagen. Und dass also in diesem Zeitraum Cannabiskonsum wirklich extrem schädlich sein. Und das ist das, was wir einfach versuchen müssen, sowohl den Jungen als auch den älteren Menschen klarzumachen, weil das da nicht so lax mit umgegangen wird. Ne? Es ist ja jetzt legal, also können wir das jetzt alle uns. Also ich habe auf Sachen gehört schon, naja, aber auch Cannabis ist doch gesund. Also Alkohol ist ja schädlich, aber Cannabis ist doch gesund. Und das sagt mir dann ein 16-Jähriger. Und dann denke ich mir, ja, aber ich darf nur einfach noch viel arbeiten.
Sie haben es ja gerade schon angesprochen, dass es wichtig ist, die Eltern mit ins Boot zu holen. Haben Sie ein paar Ratschläge für die Eltern, wie sie zu Hause das Thema Suchtprävention mit ihren Kindern behandeln, besprechen, bearbeiten können?
Ja, da gibt es sehr viele Dinge, die Eltern tun können. Also gut ist natürlich immer, mit den Kindern zu reden, gut im Gespräch zu sein, zu wissen, was interessiert die Kinder, was sind die Sorgen auch. Suchtmittel werden ja häufig genommen, tatsächlich auch, um eben Sorgen irgendwie zu unterdrücken, zu spüren oder davor zu fliehen oder so, ne? Also da ist es ganz wichtig, dass man miteinander spricht, dass man auch spricht und sagt, also dass man auch authentisch ist, weil wir die meisten Erwachsenen nehmen ja irgendwelche Suchtmittel, also mein Alkohol. Wir trinken ja wirklich sehr viele und das ist eines unserer ersten Suchtmittel. Und da muss man einfach auch gut darauf hinweisen, dass man das natürlich erst bewusst und in geringen Dosen und so weiter macht, dass man einfach wirklich mit den Kindern in Kontakt ist. Und dass man Zeit mit den Kindern verbringt. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Also das gilt jetzt nicht nur für Cannabis sondern es gilt tatsächlich für alle Suchtmittel. Die Kinder, denen ist es einfach wichtig, dass sie auch Zeit in der Familie noch verbringen und schöne Sachen miteinander machen, den Kindern Anregungen bieten. Ne? Was können wir denn noch machen? Sie unterstützen auch in ihren Wobblies und so weiter. Also bei ihren Kindern immer sein, wenn die Probleme haben, dann da sein. Nicht unbedingt die Probleme an ihrer Stelle lösen, aber ihnen zeigen, wir sind da und wenn du Unterstützung brauchst, sind wir da. Aber du kannst es auch alleine. Das ist ja auch so eine Sache. Also nicht immer alles den Kindern abnehmen, weil es ist ganz, ganz wichtig für die Selbstwirksamkeitserfahrung, dass sie einfach auch merken, Mensch, ich kann ja was und ich kann es auch alleine lösen.
An dieser Stelle möchte ich Sie gerne fragen, was ist Ihrer Meinung nach die Definition von Sucht? Also ab wann spricht man von einer Sucht?
Da ist gar nicht meine Meinung gefragt, weil das ist tatsächlich Sucht ist eine Krankheit und die ist in diesem ICD mittlerweile 11 auch festgeschrieben mit den Diagnosekriterien und den Therapiemöglichkeiten. Darunter fallen also bei den substanzbezogenen Süchten sind das 6 Kriterien, wovon 3 innerhalb von 12 Monaten festgestellt werden sein müssen. Also zum einen ist es natürlich dieser Zwang oder dieses unwiderstehliche Verlangen nach der Substanz. Dann ist es der Kontrollverlust, also dass ich nicht mehr weiß, am Abend, also ich habe mir am Abend vorgenommen, ich trinke nur eine Flasche Wein, eine Flasche Bier. Und trinke dann am Ende des Abends, habe ich dann den halben Kasten geleert zum Beispiel oder so. Also, dass ich gar nicht mehr die Kontrolle über die Menge habe, über den Beginn und die Beendigung des Konsums. Dann ist die Dosissteigerung, das ist ja auch so ein ganz typisches Merkmal. Ne? Das ist der Körper, das Gehirn vor allem, gewöhnt sich an den Effekt. Um denselben Effekt wie zu Anfang zu haben, muss ich also immer mehr konsumieren. Dann sind die Entzugserscheinungen ein Diagnosemerkmal. Also wenn ich den Konsum einschränke oder ganz aufhöre, dass ich dann Entzugserscheinungen habe. Dann die Vernachlässigung von wichtigen Dingen wie Familie, Freunde, Schule, Arbeit oder so weiter zugunsten des Konsums. Und wenn ich trotzdem weiter konsumiere, obwohl ich schon Folgen spüre, also schädliche Folgen spüre und aber da nicht mehr aufhören. Das sind so diese 6 Diagnosemerkmale. Und wie gesagt, wenn man 3 davon innerhalb der letzten 12 Monate feststellt, dann spricht man von Sucht. Also das müssen aber auch Experten dann tatsächlich, ne, diagnostizieren. Das kann nicht jeder, das sind auch nicht wir die richtigen Ansprechpartner. Es gibt ja 2 Arten von Abhängigkeit. Es gibt einmal diese körperliche Abhängigkeit und dann gibt es die psychische Abhängigkeit. Und womit wir meistens zu kämpfen haben, ist natürlich, oder womit wir eigentlich immer zu kämpfen haben, ist die psychische Abhängigkeit. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass tatsächlich, wenn man süchtig und oder abhängig ist, dann hat sich ja was im Gehirn verändert. Und das sind aber Veränderungen, die sind da und die gehen nicht weg von heute auf morgen. Also man muss im Prinzip neue Nervenbahnen anlegen, um meinetwegen mit der Nervosität, die man verspürt, umzugehen, anders umzugehen, als sich dann eine Zigarette anzustecken, zum Beispiel. Na, das braucht natürlich Zeit und das braucht vor allen Dingen auch Strategien. Erstmal und gucken, in welchen Situationen brauche ich denn, was sind denn so die Trigger bei mir, wie kann ich die vermeiden, was kann ich stattdessen tun und so, also es wirkt es uns ein.
Ich glaube, der erste wichtige Schritt ist auch dieses, ja, ich will es. Ich habe auch jahrelang, also seitdem ich 15, 16 bin, gerne und viel geraucht und habe immer gesagt, ich rauche gerne. Beim Rauchen finden die besten Gespräche statt und ich denke, irgendwann braucht es dann einfach den Punkt im Kopf zu sagen, okay, nee, ich will das jetzt nicht mehr. Und erst wenn der Punkt da ist, dann geht es, glaube ich, auch vorwärts, dass man sich das selber eingesteht und sagt, nee, Schluss, ich höre damit jetzt auf. Ja, Nancy, und solange wie der bei dir nicht kommt, akzeptiere ich einfach dich so, wie du bist.
Danke, Saskia, das weiß ich. Danke. Okay, dann machen wir jetzt mal lieber weiter mit unserem Thema und schauen nochmal auf Suchtprävention an Schulen. Gibt es spezielle Programme, mit denen Sie an die Schulen gehen, um dort zu arbeiten?
Ja, wir haben viele Programme und Methoden. Es gibt, also wenn wir von Programmen reden, dann sind sowas zum Beispiel, wenn wir vorhin nach den Grundschulen fragten, ne, gibt es ein schönes Programm, das nennt sich Eigenständig werden. Das wirkt sehr auf die sozialen Kompetenzen der Kinder, auch im Lernstärken und so weiter. Da ist dann schon in den letzten, also es ist durchgängig von 1 bis 4 und in den letzten Klassen wird dann auch ein bisschen Rauchen zum Beispiel oder ich glaube auch Alkohol angesprochen. Also das sind solche Programme, die die Schulen umsetzen können. Die werden von uns geschult und können das dann selbstständig bei ihnen umsetzen. Und es gibt aber auch noch andere Programme, auch für weiterführende Schulen. Es gibt auch für Grundschulen noch ganz viele andere, diese 2000 und solche Sachen, ganz viele. Und es gibt auch weiterführende Schulen, zum Beispiel Mindmatters ist da nur eins von vielen. Und da gibt es eine Liste, die nennt sich die grüne Liste der Prävention. Da sind alle Präventionsmethoden und Programme aufgelistet, die evaluiert sind bundesweit. Ja. Also es gibt natürlich auch viele andere Methoden, mit denen man arbeiten kann, aber die nicht unbedingt bundesweit evaluiert sind. Und diese sind aber bundesweit evaluiert. Und da weiß man wenigstens so ungefähr, dass die eine Wirkung erzielen.
Die grüne Liste werden wir dann natürlich in unseren Shownotes mit anhängen, sodass jeder von euch den Zugang dazu hat. Gibt es denn auch Programme, und das ist jetzt so ein bisschen aus eigenem Interesse, für Förderschulen, oder muss man dann wieder gucken, was von den anderen Programmen am besten passt?
Das ist eine sehr gute Frage. Also, weil ich hatte vorhin so den Unterschied gemacht zwischen Programm und Methode, weil wir haben ja Programme, das ist dann, was so die ganze Schule tatsächlich angeht, wo bestimmte Dinge allgemein umgesetzt werden müssen sozusagen. Und da haben wir die Methoden, wo wir bestimmte Themen in bestimmten Klassenstufen einfach ansprechen und den Kindern damit arbeiten. Und für die Förderschulen gibt es ein Programm, was aber jetzt bei uns auch wenig umgesetzt wird. Was wir inzwischen machen, ist, dass wir uns mit Lehrern und Lehrkräften und SchulsozialarbeiterInnen der interessierten Förderschulen zusammensetzen und die Methoden, die wir haben für andere Schulen, dass wir sie einfach adaptieren, so ein bisschen runterbrechen. Das haben wir erst neulich gemacht mit dem Klarsichtkoffer und es wird wunderbar funktioniert. Da muss man halt, der Nachteil ist, dass man da wesentlich mehr Zeit investieren muss. Aber das lohnt sich.
Okay, danke. Wie können Schulen denn eine offene, vertrauensvolle Atmosphäre schaffen, damit die Jugendlichen auch über ihre Sorgen sprechen? Also wo sie einfach jederzeit hingehen und sagen können, hey, ich habe ein Problem. Kann man das erreichen?
Naja, ich denke schon. Und ich denke, dass es sogar auch Schulen zum Teil bestimmt erreichen, wenn sie so eine offene Gesprächskultur haben und wenn sie wertschätzen und auf Augenhöhe miteinander umgehen und nicht irgendwie stigmatisierend bei bestimmten Themen dann auch damit umgehen. Ich denke trotzdem, selbst wenn man sich wohlfühlt, also das ist ja auch immer so eine Sache, wenn man sich mit seiner Schule identifiziert und sich da wohlfühlt, da ist dann auch so ein Thema ein bisschen bei dem Fachrat von der HBSC-Studie, die Schule als Wohlfühloase. Das ist natürlich eigentlich wirklich das Ideal, weil die Schüler ja sehr, sehr viel Zeit dort verbringen. Das ist sicherlich machbar, das ist aber in den Zeiten mit Lehrkraftmangel und so weiter natürlich wirklich mit beachtlichen Schwierigkeiten verbunden. Und dann hat Schule ja auch sehr viele Aufgaben und ja, also ich glaube, es ist nicht ganz einfach umsetzbar. Nichtsdestotrotz waren auch gestern bei diesem Fachtag wieder Beispiele, also Schulleiterinnen dabei, ich schildere von, wie sie das machen bei sich, und das war sehr beeindruckend. Und da findet jede Schule so ein bisschen individuell ihren Weg. Also die eine zum Beispiel hatte auch gesagt, dass sie halt auch viele Angebote noch zusätzlich machen, ihren Schülern machen, also außerhalb der Lehrplan sozusagen, dass sie auch AHs anbieten können und wo die Schüler damit daran arbeiten können, das machen können, was ihnen Spaß macht, wo sie eventuell auch nochmal andere Kompetenzen entwickeln können und so. Und auf dieses Gemeinsame, was wir zu Anfang hatten, ne, aber dieses Gemeinschaftliche, was auf die Beine stellen und so, also es ist ja auch immer sehr, sehr hilfreich, wenn man irgendwie ein gemeinsames Ziel hat und irgendwas zusammen dann auf die Beine stellt.
Ich weiß nicht, ob die Frage jetzt vielleicht, wenn nicht zu tief geht, aber haben Sie schon mal erlebt, dass Sie an einer Schule waren, Suchtprävention durchgeführt haben und sich dann ein Schüler, eine Schülerin in dem Rahmen geöffnet hat?
Ja, das erleben wir aber relativ häufig. Ja, also das ist natürlich auch immer eine Frage, wie viel Zeit wir haben. Wenn wir aber nur kurz da sein können, dann ist das natürlich immer ein bisschen schwierig, weil es geht ja auch darum, dass man Beziehungen aufbaut und so. Wenn man aber selber, und das ist eben auch unser Ansatz in der Suchtprävention, dass wir damit wirklich immer authentisch und ehrlich umgehen. Ne? Also es geht eben nicht darum, die Suchtmittel zu verteufeln und zu sagen, lass die Finger davon, weil jeder weiß, dass ein Suchtmittel natürlich auch erstmal irgendwie einen positiven Effekt hat, erst zumindest im ersten Moment. Und deswegen gehen wir da relativ neutral mit um. Ne? Also wir sprechen über die positiven und die negativen Wirkungen und eben die Risiken, die das dann auch mit sich birgt, und überlegen dann eben auch, welche Alternativen hätten wir dann, um zum Beispiel einen Schick zu kriegen oder was holen, zum Suchtmittel halten zu müssen. Und im Zuge dieser Geschichten kann das schon auch passieren, dass, also manchmal fragen wir auch direkt, ne? Und da sind Schüler, Schülerinnen zum Teil schon auch sehr ehrlich, wenn sie gerne haben. Und ein gutes, das ist halt auch die Voraussetzung, weil ein gutes Klassenverhältnis ist. Na, also wenn sich die Schüler, Schülerinnen untereinander vertrauen können, oder wenn sie Vertrauen zu ihrem Lehrer oder ihrer Lehrerin haben.
Ja, und manchmal ist es eben auch notwendig, LehrerInnen dann rauszuschicken, um den Schüler, der Schülerin einen sicheren Rahmen zu geben. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, denn der erhobene Zeigefinger nützt in dem Moment gar nichts. Und wenn sich dann so ein Schüler, eine Schülerin öffnet, wie reagieren Sie darauf?
Ja, also das kommt auch ein bisschen darauf an, was das Problem ist. Ne? An den meisten Schulen gibt es ja die Schulsozialarbeit. Und sie haben ja sowieso eigentlich immer mit im Boot. Und da verweisen wir an die Schulsozialarbeit. Und natürlich verweisen wir auch auf unsere Beratungsstellen. Weil jeder, auch die Jugendlichen, können sich natürlich immer an die Beratungsstellen wenden. Die Angebote dort sind kostenlos und es gibt überall offene Sprechstunden, wo man tatsächlich auch ohne Termin hinwählen kann und sich da erstmal ein paar abholen kann. Und je nachdem, was es ist, kann man natürlich auch nochmal mit dem Schüler, mit der Schülerin sprechen.
Okay. Suchtprävention muss sich ja auch immer so ein Stück weit mit der Zeit entwickeln. Wie sehen Sie die Zukunft von Suchtprävention an Schulen?
Also wollen Sie jetzt den, den Idealzustand hören?
Ja, immer.
Den realistischen Idealzustand. Ja, also das ist eben genau die Sache. Wirklich so, und je mehr ich überall unterwegs bin und mit den verschiedensten Fachkräften aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammenkomme. Und das gilt sowohl für die Medizin und Wissenschaft als auch eben in schulischen Bereichen, was alle sagen, wir brauchen mehr Prävention. Und gleichzeitig werden aber die Mittel gekürzt bundesweit. Und man muss auch wissen, dass zumindest hier in Sachsen-Anhalt ist, ich glaube, es ist sogar deutschlandweit, da will ich mich aber nicht aus dem Netz dahin, dass Suchtprävention ist eine freiwillige Aufgabe für die Kommunen. Und das heißt natürlich, wenn man wenig Geld an der Kasse hat, dann kürzt man auch erstmal an den freiwilligen Aufgaben, die man so finanziert, ne? Und deswegen ist, also das ist so das ständige Paradox und das Dilemma, in dem wir sind. Und wir haben, also unsere Träger, die die Fachstellen übernommen haben, die wissen das, dass sie eigentlich am Ende von jedem Jahr irgendwie Kämpfe ausführen müssen, um das irgendwie noch finanzieren zu können, damit man die Stadt oder die Kommune, den Landkreis überzeugt, dass es eben wichtig ist. Es fehlt jetzt nicht unbedingt für alle Landkreise und Städte. Manche sind ja auch ein bisschen finanziell ein bisschen anders ausgestattet und so weiter. Aber da, wo die Kassen eng sind, da ist es dann auch wirklich immer eine heiße Diskussion. Und hier stehen wir auch häufig. Und eigentlich, und das ist eben auch so, ich war jetzt sehr, sehr lange alleine. Also wir waren, die Fachstelle für Rückprävention gibt seit 2018 in Halle. Und ich war das erste Jahr, war ich allein, dann habe ich einen Kollegen bekommen, der war dann 2 Jahre dabei und der ist dann aus persönlichen Gründen gegangen und wir wollten die Stelle nachbesetzen und dann sollten wir aber erstmal warten, aus finanziellen Gründen eben. Und dann war ich eben sehr lange alleine und in einer Stadt wie Malle mit über 200.000 Einwohnern und ich weiß nicht, 50 Schulen, ich habe sie nie gezählt, ist das fast unmöglich. Wir gehen ja nicht nur in Schulen, wir sind ja auch in Betrieben unterwegs und wie gesagt, wir machen auch Aufbaufindungen, auch für Kitas und. Na, also wir sind ja wirklich in ganz, ganz vielen Bereichen unterwegs und sind in ganz vielen Bereichen noch gar nicht unterwegs, wo wir eben unterwegs sein wollten, um das umfassend machen zu können. Und was halt auch immer dazu kommt, ist, wir machen ja sehr viel Verhaltensprävention, das heißt, wir gehen direkt an die Endgruppe sozusagen, an die Zielgruppe an und freue mit den Schülern oder arbeiten mit Schülern und Schülerinnen. Gleichzeitig ist natürlich, und deswegen ist es so wichtig, dass man auch die Erwachsenen mit ins Boot bringt, unter anderem, bräuchten wir Verhältnisprävention. Also das heißt, wenn ich jetzt hier in Halle zum Beispiel Alkoholprävention in den Schulen mache, ne, mit tollen Methoden, die wir haben, die schöne Methodenboxen, die auch ganz viel Spaß machen. Und die Schüler stehen jeden Morgen an der Haltestelle, wo sie jeden Tag konfrontiert werden mit Bierwerbung zum Beispiel. Und jetzt ist das Neueste, dass man auch kombiniert diese Bierwerbung mit Gewinnspielmöglichkeiten und dann die Spielbank und ich weiß, die Straßenbahn, wo ich mit der Werbung von der Spielbank rumfährt und Lotto und so weiter. Dann ist das halt, dann fühlt man sich irgendwie ein bisschen im Stich gelassen. Also klar, verstehen wir auch, dass das Werbung Geld bringt. Ich bin mir sicher, es möchten ganz viele andere Firmen auch noch Werbung machen, die das aufbezahlen würden und eben nicht unbedingt die Suchtmittel, die man ja vielleicht dann woanders sogar und nicht an den Haltestellen, wo so viele Schüler stehen. Und das ist wirklich, also im Stadtgebiet überall so. Ne? Und genau dasselbe ist auch, wir hatten auch mal so eine Eingabe gemacht, ja, aus dem Präventionsrat jetzt, dem kommunalen Suchtprävention hier in Halle. Da hatten wir diese Eingabe gemacht, dass man die Haltestellen auch frei macht. Und auch das ist eben ganz, ganz schwierig, ein ganz schwieriges Thema. Also es ist einfach da zu verbieten, das geht wohl nicht. Und dann hatte sich die Stadt dazu endlich entschlossen, da irgendwie so einen Hinweis zu machen, dass man eben vielleicht unter diesen überdachten Haltestellen nicht unbedingt rauchen soll, also steht dann irgendwie bitte dafür, dass sie ja nicht rauchen oder irgendwie sowas. Und das steht aber in winziger Schrift. Und ich, als ich das das erste Mal gesehen habe, da musste ich echt die Augen zusammenkneifen und da, Und das übersieht man einfach. Und da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass es ein bisschen auch legal ist gemacht, wenn man schon nicht so richtig verbieten darf, dass man. Und das sind so viele Sachen, die dann so weitherzig gemacht werden. Oder, also jedenfalls für uns. Vielleicht gibt es da Gründe, mit Sicherheit gibt es Grundhausche. Für uns ist das schwierig, natürlich dann zu sehen. Ne? Und gleichzeitig sind wir unterwegs in den Schulen und versuchen da den jungen Leuten klarzumachen, dass Nikotin und Zigaretten und Alkohol und so weiter nicht unbedingt gesund sind in ihrem Alter. Das sind halt solche Sachen, ne, wo man, also wir brauchen viel, viel mehr Verhältnisprävention, wo der Staat und die Kommunen dann auch sagen, wir machen jetzt einfach zum Beispiel auch, also bei den Zigaretten, alles in der Zeit haben ja auch gut geklappt, ne, also dass man die Werbung jetzt endlich eingestellt hat und dass man die Zigaretten insgesamt auch immer teurer gemacht hat und so. Für den Alkohol ist man dann lange nicht so alt zum Beispiel.
Ein guter Gedanke. Manchmal fühlt man sich in Schule ein bisschen so, als würde man gegen Goliaths kämpfen, weil die Kinder und Jugendlichen rausgehen und dann ständig konfrontiert sind mit den Suchtmitteln.
Ja, oder auch so, also es gibt so einfache Sachen zu machen, ne? Also ich möchte ja auch sagen, zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt, der mitten auf dem Marktplatz ist, ne? Wenn man sagt, also wir geben jetzt keinen Glühwein vor so und so viel Uhr aus. Das sind Schulen rundherum. Ja, also ich finde, also das ist jetzt keine große Einschränkung für uns Erwachsenen, denke ich mir, dass man sagt, okay, wo war ich nämlich jetzt erst ab 19 Uhr oder so, als ich nicht da bin, ne? Und genauso wie die großen anderen Feste, also das Laternenfestchen habe oder so, dass man halt auch ob sagt, es gibt erst Alkohol, dann und dann oder so, ne? Also, oder Raucherbereich. Oder Raucherbereich, genau. Gut, da sind wir ja schon ein bisschen weiter,
ja.
Aber ob man wirklich noch viel nachbessern.
Mit Blick auf die Uhr kommen wir langsam zum Ende. Eine Frage habe ich aber noch. Was möchten Sie Schülern und Schülerinnen mit auf den Weg geben zum Thema Sucht?
Das, was ich eigentlich versuche, auch immer in den Veranstaltungen, in denen ich bin, ihnen mitzugeben, ist, dass sie versuchen sollten für sich selber. Also sie sollten gucken, dass sie herausfinden, was sie wollen im Leben, was ihnen Spaß macht und dass sie dann für sich möglichst gute, gesunde Entscheidungen und sich dann, wenn sie Fragen haben oder Zweifel, Sorgen und so weiter, sich an eine ihnen vertraute Person wenden, eine erwachsene Person wenden und nicht versuchen, das in sich fallen zu fressen oder mit Gleichaltrigen zu klären. Man lebt auch das, wenn man mit Freundinnen und Freunden drüber spricht, aber wenn das wirklich ernsthafte Probleme sind, dann sollte man versuchen, sich Menschen zu suchen, die einem wirklich helfen können. Und wenn es aus der Familie niemand sein kann, weil das gibt's ja auch, es gibt tatsächlich Beratungsstellen für ganz viele Probleme und sie sind immer sehr offen und dankbar, wenn sich Jugendliche oder junge Menschen auch an sie wenden. Und so früher man helfen kann, desto besser kann man natürlich dann auch noch mal die Dinge irgendwie ins Gute wenden.
Ein schönes Schlusswort. Wir bedanken uns für das tolle und sehr kompetente Gespräch und freuen uns, wenn man sich mal wieder sieht.
Bevor ich die Folge jedoch schließe, noch ein kleiner Nachtrag. Frau Frenzel hat uns dann wenige Tage nach dem Interview noch eine Mail geschickt mit der Bitte, diese noch in den Podcast mit einzubauen. Ich lese vor und zitiere. Liebe Frau Starnke, mir ist vorhin noch eingefallen, dass es ganz wichtig für Schulen ist, dass sie den SchülerInnen mehr Gelegenheit zur Partizipation geben, damit Schule eine Wohlfühloase werden kann. Und bei den Eltern sind Regeln für die Kinder ganz wichtig. Regeln geben Orientierung, wenn sie mit den Kindern besprochen werden. Wenn es um Regeln für die Mediennutzung geht, wäre es toll, wenn die Regeln für alle gelten, also auch für die Erwachsenen. Es gibt ja so viele Tipps, die man den Eltern geben kann. Ein Teil davon sagen wir auch immer in unseren Elternabend, die wir zum Teil auch online anbieten. Herzliche Grüße, Angelika Frenzel. Und damit verabschiede ich uns jetzt mit einem Ciao-Kakao. Das war ein Podcast von Schulsozialarbeiterinnen in Trägerschaft des Vereins Jugendclub 83 e.V. Produktion Saskia Kulig. Redaktion Saskia und Nancy Starnke. Schnitt Saskia Kulig. Social Media Lisa Carlos.